Herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Hallo Clara.
Hallihallo, Coco, hi.
Schön, dass wir uns
Na,
wieder
wie sieht's?
sehen.
Finde ich auch total toll. Wie sieht's aus mit deinen sportlichen Veränderungsbestrebungen?
Ich
Das
wusste,
war
dass
in
die
der
Frage kommen
letzten
wird.
Folge besprochen. Ich bin ganz neugierig zu erfahren, wie es gerade darum
Also,
steht.
ich würde sagen, ich habe einen Rückfall, also ich bin in der Stufe der Veränderung wieder zurückgefallen. ja, also gedanklich habe ich mich auf jeden Fall intensiv damit beschäftigt. Sagen wir es mal so. Nein, aber ich habe auf jeden Fall, also ernährungstechnisch bin ich auf einem guten Weg, würde ich sagen. Das ist ja schon mal ein Schritt, den ich auch einbringen wollte in diese ganze Geschichte. Und genau, den Sport, den habe ich vor Augen. Aber mir kommt so ein wenig das Wetter in die Quere. Also ich
Ja, es
komme
ist
im
gerade auch eine
Grunde,
Umbruchszeit, ne? Wir haben jetzt
genau,
Herbst, der Oktober ist da.
genau. Und das so dieses plötzlich Dunkelheit, plötzlich auch kalt. Ich habe auch das Problem irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann Einbildung ist oder sowas, aber ich habe das Gefühl, je kälter es wird und wenn ich dann zum Beispiel draußen joggen gehe, dann werde ich halt sofort krank.
Ja, es geht mir auch so.
Und
Man
da habe ich
verk
halt
ich habe.
ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich konnte mich gerade damit so gut identifizieren,
Ja.
weil ich einmal draußen war und irgendwie die falsche Jacke ausgewählt hatte und dann direkt erkältet war und mir auch einbilde, das hängt mit einer Unterkühlung zusammen.
Ja.
Und das nervt.
Ja, genau. Und dann bin ich halt irgendwie so, weiß ich nicht, dann lasse ich es halt lieber. Aber ich bin ja auch im Fitnessstudio und ich kann ja auch andere Dinge machen. Also es ist eigentlich eine dumme Ausrede.
Ach so, du nimmst das dann sozusagen, um zu cheaten.
Ja, ein bisschen. Und es kommt halt also auch noch dazu, dass ich dann das Gefühl habe, so auf dem Sofa ist es dann halt doch ein bisschen bequemer. Aber das ist halt, also, ja klar, wenn es draußen hell ist, lange und so, dann, ne, dann habe ich halt in letzter Zeit öfter mir mal mein Bike geschnappt und bin dann halt Fahrrad gefahren, so. Und das mache ich halt ungern, wenn es in Strömen regnet. Obwohl ich ja im
Ja,
Regen, also
verständlich.
Joggen im Regen liebe ich ja eigentlich. Und auch, also so, ich,
Echt?
ja, ich finde es geil. Auch, also so Fußball spielen, ich habe ja früher auch viel Fußball gespielt und ich liebe das einfach, wenn es regnet und ich Fußball spiele. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach richtig geil.
Cool. Ja, im Winter würde das natürlich zugutekommen.
Ja, mal gucken. Also ich hab es vor Augen. Kleine Schritte haben wir ja auch letztes Mal gesagt.
Ja, genau.
Und
Nicht
von
zu hohe
daher,
Ziele sich stecken.
genau.
Ach, schön. Aber es freut mich. Du bist auf dem Weg.
Ja. Immer schön reframen das Ganze, ne?
Genau,
Ja.
genau. Das ist unser täglich Brot.
Es ist so. Und heute haben wir auch ein ganz
Und
interessantes Thema, was wir ja im Grunde schon ein bisschen, oder ich mit Saskia Nichtsi halt schon ein bisschen angesprochen habe in unserer Podcast-Folge Neurodivergenz. Und da gibt es ja aber super, super viele verschiedene, wie soll ich sagen, Störungen würde ich ja jetzt nicht sagen wollen. Ausprägung vielleicht.
Ausprägungen,
Genau.
genau.
Und heute wollen wir uns mal ein bisschen intensiver mit dem Begriff ADHS auseinandersetzen.
Genau. Deswegen machen wir heute einen kleinen Steckbrief
Genau.
dazu und mal schauen, wie weit wir heute damit kommen. Das ist ja auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wir versuchen das ja interessant und knapp zu halten.
Genau. Ja, also letztendlich würde ich sagen, wenn man erstmal auf eine Definition schaut, beziehungsweise den Begriff ADHS, wird es eigentlich erstmal so übersetzt, dass es die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist. Aber ich habe jetzt gerade schon gesagt, ne, Störung wird so vor allem von Betroffenen, glaube ich, ein bisschen kritisch gesehen. Obwohl es ja im ICD-10 beziehungsweise 11 steht ja auf jeden Fall immer noch Störung, richtig?
Ja, genau. Obwohl man eigentlich, also im ich sag mal so, im Bereich Psychiatrie kommt man auch immer mehr natürlich dahin, dass man sozusagen die Diagnostik dimensional sieht, also dass man sagt, man ist im Spektrum.
Ja.
Genau, das.
Genau, und deswegen letztendlich auch dieser Begriff Neurodivergenz, ne, dass eben das Gehirn
Richtig.
einfach anders funktioniert, sozusagen. Ja. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann wurde dieser Begriff vor allem in den 70er Jahren geprägt und vor allem bei Kindern. diagnostiziert und man hat erstmal ganz, ganz lange gedacht, dass nur Kinder ADHS haben. Und meistens hat man das mit so einem Zappelphilipp in Verbindung gebracht. Und inzwischen ist man da ein wenig offener geworden. Und so seit 2003 wird es auch vor allem im Erwachsenenalter diagnostiziert.
Genau, man hat auch lange Zeit irgendwie angenommen, fälschlicherweise angenommen, dass man, wenn man 18 wird, dass man das ADHS dann quasi
Hört
nicht mehr
einfach
hat,
auf.
dass man dann sozusagen einen Führerschein bekommt und ADHS wieder abgibt. Das ist aber eben auch ein Mythos, der sich nicht bewahrheitet hat oder der einfach so nicht richtig ist. Was allerdings stimmt, ist, dass ADHS eine sogenannte Entwicklungsstörung ist, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass sie eben in der frühen Kindheit bereits auftreten muss. Das bedeutet, man kann im Erwachsenenalter kein ADHS mehr bekommen. Es wird im Erwachsenenalter natürlich diagnostiziert, weil es vielfach im Kindesalter aufgrund von Anpassungsstrategien etc. übersehen wurde. Das ist insbesondere bei Mädchen und Frauen sehr oft der Fall, weil die Symptomlage da noch mal etwas anders ausgeprägt ist und sich leider die klassischen Diagnostiken jetzt da keine geschlechtsspezifischen Unterschiede vornehmen. Deswegen, also es wird jetzt nicht differenziert, diagnostiziere ich ein Mädchen oder einen Jungen. Und da müsste man eigentlich eine Unterscheidung machen. Das ist ja in der Medizin vielfach so, dass die Studien häufig auch in anderen Bereichen mit Männern durchgeführt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, und jetzt bin ich gerade vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich sagen, eben, dass die Symptome oder die Ausprägungen der Erkrankung eben bereits schon im Kindesalter deutlich werden. Und wenn man dann im Erwachsenenalter eben die Idee hat, ich könnte ADHS haben, dann würde man in der Diagnostik definitiv eben auch auf die Kindheit zu sprechen kommen und da eben auch abfragen, einige Symptome, und das würde dann, wenn man dann ADHS hat, dann auch sich bewahrheiten, oder man würde dann Symptome schon in der Kindheit entdecken.
Das heißt, man
Ist
befragt
das so
dann,
verständlich?
ja, auf jeden Fall,
Ja.
da befragt man dazu sozusagen Angehörige, Eltern vielleicht noch, oder aber man schaut sich auch
Genau.
Zeugnisse an, ne?
Genau, das ist so eine ganz, ganz wichtige Teil der Diagnostik, dass man eben sozusagen nicht nur die Verhaltensbeobachtung zählt oder der eigene Leidensdruck, sondern dass man eben auch schaut, okay, was gibt es für Hinweise, Schulzeugnisse, wo vielleicht bei Mädchen steht, war besonders still im Unterricht, wo man jetzt erstmal nicht direkt vielleicht an ADHS denken würde, was aber auch ein Symptom von ADS sein kann, zum Beispiel. Oder man würde sich ein Arbeitszeugnis nochmal anschauen. Genau, das. Oder wenn man noch hat im Erwachsenenalter, vielleicht auch mal ein Schulheft. Genau.
Genau, und da muss man, glaube ich, auch dann ein bisschen vorsichtig sein, weil so ein Zeugnis kann zum Beispiel auch sehr unauffällig sein, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, ne?
Genau.
Und das kann natürlich dann auch andere Gründe haben und trotzdem, nur wenn das jetzt unauffällig ist, heißt es jetzt nicht, dass zum Beispiel kein ADHS oder ADS oder wie auch immer dann besteht. Das heißt, man sucht sich eben aus verschiedenen Bereichen Kriterien zusammen oder befragt, sodass man dann ein breites Bild bekommt davon, ob da jetzt ein ADHS vorliegt oder nicht, ne?
Genau, das ist eben insbesondere, aber eigentlich auch bei allen anderen Störungen, aber insbesondere bei ADS einfach super wichtig, dass man da sehr umfassend schaut, und nicht sagt, ja, nur weil jetzt im Schulzeugnis keine Anmerkungen im Sozialverhalten gewesen sind oder, ist das natürlich überhaupt gar kein Ausschlusskriterium, sondern man schaut da eben viel tiefer gehend. Es gibt Screeningbögen, IQ-Diagnostik ist auch ein wichtiger Teil. Es gibt, wenn wir jetzt wieder aufs Kindes- und Jugendalter zurückkommen, das ist ja eher das, wo ich mich auskenne. Da führt man Gespräche mit Eltern, mit Bezugspersonen, ganz, ganz wichtig mit Lehrkräften. Auch Lehrkräfte bekommen Screenbögen, Und das alles zählt man oder ist wichtiger Teil der Diagnostik, wie auch die Anamnesegespräche, Verhaltensbeobachtung habe ich eben schon angesprochen, Arbeitsproben, ne, wie Schulhefte und so weiter. Das sieht man alles mit ein.
Okay. Und im Gehirn, wenn ich das richtig verstanden habe, passiert es oder ist es, geht es so, dass Neurotransmitter, also Botenstoffe, die zum Beispiel auch Dopamin jetzt, was eben die Belohnung steuert, die Motivation, die Aktivität, den Antrieb, dass das sozusagen zwar ausreichend produziert wird, aber es wird halt deutlich schneller abgebaut, sodass dann eben sowas passieren kann, wie dass dann die Konzentration aufhört oder der Antrieb nicht mehr da ist, dass man sich anderen Dingen zuwendet.
Genau, das hast du im Prinzip absolut super schon erklärt. Also man geht auch schon seit längerem davon aus, ich glaube auch schon in den 70er Jahren hat man herausgefunden, dass Stimulantien, also Medikamente, Symptome von ADHS lindern können. Und Stimulantien wirken eben auf den Dopamin- und Noradrenalinhaushalt. Und da hat man dann eben weiter Untersuchungen gemacht mit verschiedenen Verfahren, in denen man eben die Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt, also die Neurotransmitter, eben erkennbar machen konnte. Und da hat man eben dann tatsächlich gesehen, dass Menschen mit ADHS eben weniger Neurotransmitter im synaptischen Spalt zur Verfügung haben oder eben die Dopaminkonzentration dort geringer ist. Und durch die Gabe dann eben von Medikation kann man dann eben die Konzentration im synaptischen Spalt wieder erhöhen.
Okay,
Wobei man
und
eben nicht sagen würde, Medikamente lösen das Problem,
ja, klar.
sondern das ist eine Ergänzung zur Psychotherapie.
Und es gibt drei verschiedene Typen. Einmal den vorwiegend unaufmerksamen Typ, einmal den vorwiegend hyperaktiv impulsiven Typ und einmal den Mischtyp.
Ja, genau. Also wenn man jetzt noch mal an dieses Zappel-Philipp und Hans Kuck in die Luft Klischee guckt, würde es eben einmal diese Typen geben und dann aber eben auch eine Mischform, also ein ich weiß nicht, Zappel-Philinchen Kuck in die Luft.
Ja, okay.
Genau.
Genau, das geht schon ein
Also
bisschen in die Richtung der Symptome, ne? Also was ist
ja.
sozusagen auffällig bei Menschen mit ADHS?
Ja, also da gibt es eben ja diese drei Kernsymptomatiken, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Und vielleicht kann man vorab noch sagen, das wissen wahrscheinlich auch schon alle, aber es hat manchmal immer noch diesen Anklang, dass man sagt, ja, Menschen mit ADHS, die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Also das bedeutet es nicht, dass diese Menschen immer im Mittelpunkt stehen wollen. Das meint man damit nicht, sondern ADHS umfasst eben diese drei Kernsymptome. Und Unaufmerksamkeit wäre zum Beispiel, dass die Menschen scheinbar nicht zuhören, Dinge vergessen, Aufgaben abbrechen, die nicht so interessant sind, bisschen tagträumen, Flüchtigkeitsfehler machen. Das wären so klassische Symptome. Vor allem im Kindesalter. Im Kindesalter kann man das recht gut noch auch sehen, weil die Kinder noch nicht so gute Kompensationsstrategien entwickelt haben. Im Jugendalter würde sich die Unaufmerksamkeit eher dann dadurch zeigen, dass die Probleme haben, irgendwie mit Ordnungsstrukturen zurechtzukommen. Also dass sie nicht so gut planen können, dass sie gerne auch ja, Tätigkeiten wechseln von hier mal da und auch nicht so viel Zeit investieren, zum Beispiel, wenn wir jetzt im Raum Schule denken, Aufgaben systematisch anzugehen und da auch ausdauernder dran zu arbeiten oder nochmal einen Text zu überprüfen, den nochmal durchzulesen. Genau, das wären so klassische Symptome.
Genau,
Ich weiß
außer
nicht, ob
man
du
ist
da.
halt in diesem sogenannten Hyperfokus, ne?
Genau, in dieser
Genau, wenn man,
Hyperstimulation.
genau, wo man dann, also das kann man so ein bisschen, glaube ich, mit diesem Flow erleben gleichsetzen, aber dass man vielleicht eher so ein bisschen sich dann eher in diesem getrieben fühlt vielleicht und dass man, also dass man dann in dem Moment sich ganz intensiv in etwas einarbeiten kann und auch lange daran arbeitet
Genau.
und dann aber möglicherweise schnell auch wieder das Interesse verliert und gelangweilt davon ist.
Ja, genau. Du hast Hyperfokus gesagt. Dabei fiel mir noch Hyperstimulation ein. Das ist nochmal was anderes. Das kann halt eben sein, dass es wirklich so ist, dass also ich hatte mal einen Patienten, der hat gesagt, ich kann am besten Hausaufgaben machen, wenn ich noch Fernsehen dabei gucke. Und wenn das Radio läuft, stört mich das auch nicht.
Ja.
Also das kann auch sein. Und was auch häufig ist, dass Menschen mit ADHS auch wirklich so Kicks irgendwie suchen, also so neue Impulse, also neue Stimulation im Sinne von, ja, dass ihr Leben nicht langweilig wird. Ne? Das ist immer auf der Suche nach was Neuem, nach neuen Reizen. Und der Fokus der Aufmerksamkeit springt dann entsprechend auch.
Das nennt man, glaube ich, auch Sensation Seeking irgendwie, ne?
Sensation Seeking, genau.
Ja.
Genau, immer auf der Suche nach Sensation.
Ja. Okay, das ist
Ja.
jetzt eher so Aufmerksamkeit, Konzentration. Was ist mit der Hyperaktivität?
Genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, wie man sich das auch klassischerweise vorstellt. Also so eine Ruhelosigkeit. Und bei Kindern, ach, ich habe ja echt ein Herz für Kinder, für ADS. Ich das irgendwie total erfrischend auch. Also dieser Bewegungsdrang, irgendwie gefühlt bewegt sich alles an deren Körpern, die Hände und Füße und sie plappern ganz viel und springen herum, insbesondere wenn sie aufgefordert werden, sitzen zu bleiben. Ja, haben einfach so einen innerlichen Drang, sich zu bewegen, wie schon gesagt, ne? Und insbesondere dann haben sie diesen Drang in Situationen, wo eigentlich Ruhe erwartet wird oder ein deutliches Maß irgendwie verlangt wird, Verhalten zu kontrollieren. Da kommt dann insbesondere dieser Bewegungsdrang hervor. Und bei Jugendlichen, die haben dann meistens schon eine gesellschaftlich verträglichere Form gefunden, irgendwie mit ihrer Unruhe umzugehen. Wippeln dann mit den Stühlen oder wippen so mit dem Bein oder haben immer irgendwas in der Hand, so ein Gadget. Genau, und beschreiben dann eher so eine innere Unruhe im Kopf. Also, dass sie sagen, ich kann abends nicht einschlafen, ich habe das Gefühl, ich kann mich nie, einfach nicht entspannen. Ich fühle mich einfach die ganze Zeit so innerlich total getrieben und komme da schwer runter.
Was, glaube ich, ja auch bei Mädchen dann auch eher das hervorstechende ist, dass sie vielleicht nicht unbedingt so dieses nach außen getragene Hyperaktivität da sichtbar ist, sondern dass es eher innen ist. Und genau, was dann natürlich mit diesen rasenden Gedanken auch wieder mit Vergesslichkeit zu tun hat, weil wenn ich halt permanent über ganz viele tausend Sachen nachdenke, ne, dann vergesse ich natürlich auch, wo ich meinen Schlüssel zum Beispiel hingelegt habe oder was ich jetzt gerade, also Konzentrationsfähigkeit dann auch wieder.
Absolut. Also man darf sich das wirklich so vorstellen wie so eine Reizfilterstörung im Prinzip. Also die Menschen mit ADHS werden, also da fehlt so der Filter dafür, Geräusche, äußere Reize und es sind ja Geräusche, einfach auszublenden. Also ich vergleiche das immer ganz gerne damit, keine Ahnung, wenn ich Auto fahre, dann fahre ich Auto und ich kann mich nebenher noch unterhalten und Radio hören. Und ja, Menschen mit ADS, können natürlich auch alle Auto fahren, aber die hören gleichzeitig eben das Radio, neben das Blinken des Blinkers in diesem Tacho war und sehen auch noch, wie viele Kühe am Straßenrand stehen. Also es ist, glaube ich, muss so unfassbar stressig sein, wenn so tausend Reize und Stimuli auf einen einprasseln. Also man wird quasi zubombardiert damit. Und ja, das ist klar, dass man sich dann nicht immer so gut fokussieren kann, weil man erstmal damit
Ja.
beschäftigt ist, irgendwie mit diesen Reizen klarzukommen, ne?
Und was sich auch auf, also Licht, auf
Genau.
Textilien, ne? Also wenn zum Beispiel irgendwas nicht richtig sitzt oder so und das nervt dann die ganze Zeit oder Geruch oder viele,
Gerüche, olfaktorische,
genau,
genau.
oder auch Lebensmittel essen oder so, dass das dann irgendwie eklig ist. Also das kann sich ja auf alles beziehen und gleichzeitig bedeutet das dann auch, dass man natürlich, wenn man halt permanent diese ganzen Reize aufnimmt, dass dann natürlich irgendwann auch die Energie einfach sehr gering ist. Das heißt,
Klar.
ne, irgendwie sowas wie Müdigkeit, aber auch Schlafstörungen und vielleicht aber auch eine höhere Reizbarkeit, ne? So auch Impulsivität ist ja auch ein Thema,
Genau.
dass dann einfach da auch nicht mehr so richtig überlegt mit den eigenen Gefühlen umgegangen werden kann, ne? Und dass man dann häufig so, diese Wutausbrüche oder eine Ungeduld da ist.
Genau. Und Impulsivität muss jetzt nicht immer zwangsläufig Wutausbrüche bedeuten, was aber auch eben Teil der Impulsivität ist. Aber das bedeutet eben auch schon, dass insbesondere Kinder ungeduldig sind, nicht abwarten können, auch Schwierigkeiten haben, eigene Be Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen. Ja, und so, ich sag mal, so eine Unbekümmertheit haben, immer mit den Antworten direkt rausplatzen, vielleicht auch so ein bisschen draufgängerisch sind, auch gefährliche Situationen nicht so gut einschätzen können, was erstmal so vielleicht anmutet, als hätten die keine Ängste, was aber nicht stimmt, sondern was einfach so diesem Flow, wie du es eben auch schon beschrieben hast, und dem Sensation Seeking, ja, das ist eben dieser Hintergrund dessen, dass die Gefahreneinschätzung nicht so gegeben ist.
Und dazu zählt dann ja auch diese emotionale Dysregulation, das heißt eben in verschiedenen Situationen nicht angemessen auf, also auf die eigenen Emotionen zu reagieren oder diese auch steuern zu können. Und aber auch so typisch ist ja auch so ein bisschen dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, ne? Dass man in der einen Situation findet man alles ganz toll, in der nächsten ist alles ganz, ganz schlimm und ne? Irgendwie so. Genau.
Genau, also die Emotionsregulation ist tatsächlich immer häufig auch ein Thema und hängt eben auch damit zusammen, dass Menschen mit ADS auch unheimlich häufig sehr sensitiv auch sind und auch die Gefühle von anderen Mitmenschen in ihrem Raum stark spüren. Und dass also nicht nur äußere Reize auf sie einprasseln, sondern auch alles Mögliche an Gefühlen, was um sie herum schwebt, inklusive der eigenen. Und das ist dann einfach eine krasse Überforderung, damit umzugehen. Und ja, dann kann es eben zu Reizbarkeit, zu Wutausbrüchen, zu häufigen Weinen, aber eben auch zu krasser Begeisterungsfähigkeit und Freude kommen. Und einer Freude, die dann nicht nur durch Mimikausdruck verliehen wird, sondern vielleicht auch, wenn ich jetzt an ehemalige Patientin denke, die dann eben durch meinen ganzen Therapieraum springt, weil sie sich so gefreut hat. Genau, also das ist halt, ja, das hat es eben auch, diese
Ja.
Seite, ne? Das ist, genau.
Und jetzt hast du eben schon mal kurz angesprochen, Stichwort Masking, ne? Also so dieses Nachahmen von neurotypischen Verhaltensweisen, irgendwie, die man vor allem je älter man wird, glaube ich, ja auch sich antrainiert, damit man eben nicht vielleicht so auffällt und dann dementsprechend auch vielleicht nicht unbedingt direkt sichtbar ist, dass man jetzt vielleicht ADHS hat, wenn man sich eben anpasst, ne? Und
Absolut, genau.
Und ja, du willst, glaube ich, noch was sagen?
Nee, genau, also da fällt mir eben wieder dieses Thema dass das eben häufig bei Mädchen der Fall ist, die wirklich, man weiß auch immer noch nicht so genau, warum. Also man nimmt an, dass es eben sehr stark auch gesellschaftliche Hintergründe hat, eben Rollenbilder. Mädchen sind da vielfach einfach wirklich Perfektionistinnen drin, sich anzupassen, die zum Beispiel die Unaufmerksamkeit dann darüber zu kompensieren, dass sie Neugierde und Interesse zeigen. Oder. Also da könnte ich jetzt tausend Beispiele aufzählen, aber das ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall, dass einfach die Symptome kompensiert werden. Und was glaube ich generell bei ADHS einfach auch ein riesen Thema ist, dass die Symptome ja nicht wie bei einer Depression so persönlichkeitsfern sind, sondern im Gegenteil bei ADHS sehr persönlichkeitsnah. Also Ich kann auch von mir sagen, ich bin manchmal komplett sprunghaft in meinen Gedanken und ich kenne auch Chaos und ich kenne es auch manchmal ungeduldig zu sein. Also das sind ja Persönlichkeitseigenschaften, die da auf Symptomebene teilweise auch beschrieben werden. Wohingegen bei einer Depression man ganz klar sagen kann, ja, die Antriebslosigkeit, die hat bei mir vor 3 Wochen begonnen, sowie der Interessensverlust. So, und das ist eben bei ADHS eben nicht so leicht zu sagen, weil sie ja persönlichkeitsimmanent auch ist.
Das heißt, sie begleitet einen eigentlich das ganze Leben lang und man kann dann
Genau.
versuchen, Mechanismen zu entwickeln, Routinen oder ja, sich besser kennenlernen, sodass man da gut mit umgehen kann. Und
Genau.
das wäre es mir jetzt auch nochmal wichtig, auch auf die positiven Dinge zu
Ja,
gucken.
witzig, ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken im Kopf, weil
Genau.
die Diagnostik ist leider defizitorientiert.
Wie so in so vielen Bereichen unseres
Ja,
Lebens immer, ne? Ja.
genau. Und es gibt einfach, das ist auch immer Teil der Therapie, eben auf die riesengroßen Ressourcen zu gucken. Möchtest du direkt mal
Ja, was,
starten, dann muss
ja,
ich dich
also,
immer so
nee, alles gut.
runterrattern.
Also zum Beispiel eine absolute große Kreativität und Fantasie, die da ist.
Ja,
Dann natürlich
das ist
dieser,
fantastisch.
dann dieser,
Wirklich.
ja, absolut. Und zum Beispiel, also, oder auch das hast du eben auch gesagt, Sportlichkeit, ne? Dass eben durch diese Fähigkeit oder dieses viele Bewegen, dass viele ADHSler dann einfach sehr sportlich sind, dass der Hyperfokus ja zum Beispiel, dass man sich dann intensiv in ein Thema einbringen kann, eine hohe Energie, eine hohe Hilfsbereitschaft, ein total großer Gerechtigkeitssinn. Durch dieses Sensation Seeking, dass man dann eben ganz, ganz viele verschiedene Erfahrungen macht, einfach weil man immer sehr neugierig ist und immer wieder neue Stimuli braucht, eine rasche Auffassungsgabe, hohe Reaktionsschnelligkeit, Risikobereitschaft würde ich jetzt, ne, ist halt, kann negativ sein, aber
Kann so und so sein, ne?
genau, ist natürlich auch irgendwie positiv. Ja, und einfach so dieses vielseitige Interessen, Neugier, ja, das ist jetzt erstmal so das, was ich jetzt so als erstes nennen würde. Hast du noch weitere Aspekte?
Tatsächlich jetzt gerade hast du alles gesagt, was in mir jetzt gerade so im Kopf war.
Ja.
Und von diesem Gespür für soziale Geschehen hat, das hatte ich ja eben schon eben kurz
Ja.
angedeutet. Das würde ich eben auch noch als Stärke auch gerne
Empathie,
hinzufügen.
Feinfühligkeit, so,
Empathie
ne?
fällt nicht,
Da gehört
genau.
ja auch so ein
Das
bisschen Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeitssinn und so gehört dazu.
genau, das würde da dazu
Ja.
gehören. Genau.
Und jetzt, falls dir nichts mehr einfällt, würde ich noch mal gerne ein bisschen kurz noch mal auf Schule dann schauen, weil es auch natürlich Studien gibt, die besagen, dass ja, Kinder, Jugendliche mit ADHS grundsätzlich eher schulische Probleme haben. Und ja, da müsste man natürlich mal schauen, wie kann man diese Kinder und Jugendlichen gut unterstützen, dass sie vielleicht ihre Möglichkeiten besser nutzen können, ne? Ihre Stärken ausspielen können. Und ja, was fällt dir da so spontan ein?
Genau, also ich würde gern vorher noch mal kurz eine Lanze wirklich noch mal für mehr Verständnis für diese SchülerInnen gerne brechen wollen, weil das tatsächlich. Es ist einfach, Schule als System ist einfach eine maximale Herausforderung, weil man muss sich vorstellen, in der Schule wird Selbstorganisation gefordert, Selbststeuerung, Eigenverantwortung, Eigenmotivation, Belohnungsaufschub. Das ist einfach krass herausfordernd. Und sich dann in einem Raum mit, keine Ahnung, 30 SchülerInnen zu befinden und da irgendwie klarzukommen und zu, es einfach muss maximal heftig sein. Also ich stelle mir das echt so vor, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in Las Vegas ausgesetzt werden würde und müsste, keine Ahnung, dabei hochkomplizierte Mathematikaufgaben lösen, während ich irgendwie
Ja.
von Reize überflutet werde. Und was die Kinder und Jugendlichen ja häufig in Schule erleben, sind echt krasse Abwertungen und eine ganze Reihe an Misserfolgserlebnissen,
Ja.
weil die Lehrerin dann eben dreimal Hannes aufruft und Hannes war aber jetzt einfach ganz woanders und irgendwann ja, wird sie laut und sagt, ey Hannes. Und Hannes hat das Gefühl, ich werde immer nur angeschrien, weil er diese zwei Aufforderungen, die vorher passiert sind, einfach nicht mitbekommen hat. Und das hat natürlich Auswirkungen auf seinen Selbstwert. Und ja, deswegen finde ich es gut, dass wir uns jetzt hier tatsächlich Gedanken machen, wie man ja, damit umgehen kann. Und ich finde es super, dass da das Interesse besteht,
Ja.
weil ich das echt super, super wichtig finde. Genau, und ihr habt ja auch schon mit Saskia darüber,
Ja, genau.
Saskia Nichtsjahr, ein bisschen drüber gesprochen. Ja, aber was natürlich wichtig sein kann, ist, dass man erstmal auch mit dem Schüler, mit der Schülerin in Kontakt geht und auch erstmal fragt, hey, ne, was hilft dir? Weil es kannst nicht einfach überall mit einer Gießkanne drüber gießen und für alles das Wasser das Richtige. Aber so die klassischen Tipps sind natürlich irgendwie Veränderungen in der Sitzordnung, dann das sogenannte Prompten, also wenn man den Schüler, die Schülerin anspricht, vorher um Erlaubnis fragen, hey, ist das okay, wenn ich dich an der Schulter kurz berühre? Das wäre sozusagen ein weiterer Reiz, den das Kind dann wahrnehmen kann und dann hat es auch die Möglichkeit, eben direkt zu reagieren. Oder ja, mit Plänen zu arbeiten, Abläufe an so Tagesabläufe auch sichtbar zu machen durch visuelle Unterstützung, durch Bilder etc. Und natürlich auch Räume zu schaffen, in denen Selbstwirksamkeitserfahrungen gesammelt werden können. Sei es im Sportunterricht, dass man mal ein Fantasiespiel irgendwie entwerfen lässt oder. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen. Es gibt ja noch ein
Ja,
bisschen
also
mehr.
Nachteilsausgleich ja grundsätzlich, ne? Also
Nachteil, ja, genau, das
zu
ist.
schauen, wo kann man, ja, ist, glaube ich, allen klar. Für manche, glaube ich, ist es auch ein Problem, so Übergänge oder wenn jetzt zum Beispiel Routinen durchbrochen werden und der Stundenplan ist plötzlich anders oder ist es eine neue Lehrkraft oder so, dass man das begleitet und auch erläutert immer wieder, glaube ich, ist wichtig. So Noise-Canceling-Kopfhörer zum Beispiel oder diese
Genau.
Fidget-Toys, dass man irgendwie irgendwas, wo man dran rumspielen kann oder wenn man jetzt mal so diese Emotionsregulation auch mit einbringt, gibt es ja auch diese Möglichkeiten, weiß ich nicht, ein Armband, womit man mal einmal flitschen kann oder so, wo man wieder
Genau.
zurückkehrt.
So als
Ja,
Skill quasi.
genau. Oder auch, ne, nochmal so GFKs, also ich meine, das sind alles Dinge, die wir auch schon vorher irgendwie sehr viel besprochen haben. Also, dass ja Beziehung grundsätzlich erstmal auch zählt, also auch nicht nur für ADHS-Kinder, sondern für alle Kinder irgendwie. Und dazu zählt dann ja auch, über seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse auch sprechen zu können, auch dann, dass das ADHS-Kind dann auch verbalisieren kann, was es jetzt gerade braucht und wie es sich fühlt. Und das auch zu schulen, würde ich sagen. Und man kann ja auch immer, ja, weiß ich nicht, wenn es zum Beispiel jetzt sehr kreativ ist oder sportlich, dass man da auch nochmal mehr in diese kreativen Fächer geht und das fördert, Sport, Kunst, Musik. Ja, was fällt mir noch ein? KlassenkameradInnen auch als Unterstützung einbringen. Ja, Sitzordnung hast du ja eben schon angesprochen, vielleicht auch verschiedene, also den Raum so aufzuteilen, dass man verschiedene Sitzmöglichkeiten hat, wo man mal zur Wand sitzt, dass man nicht diese, ne, diese Reize überall aufnimmt. Und ich glaube, grundsätzlich Verständnis auch in der Klasse dafür zu fördern, also zu sagen, ne, was bedeutet das eigentlich und das auch positiv zu formulieren und wie können alle vielleicht da auch unterstützen in mancher Hinsicht. Das muss man natürlich auch wieder vorsichtig sein, damit man das nicht zu sehr in den Fokus rückt. Aber ja, halt ein gemeinsames Lernklima schaffen, wo alle gut lernen können, ne? Und
Ja, das ist doch schon eine ganze Menge,
ja,
was wir
das
hier
stimmt.
zusammengetragen haben. Und ich denke, das eine oder andere lässt sich ja immer umsetzen. Also
Ja,
hoffe
das
ich
stimmt.
zumindest.
Genau. Ja,
Ja,
fällt
und
dir noch
vielleicht auch
irgendwas?
ganz,
Ja.
ja, also ganz grundsätzlich natürlich sich auch selber informieren vielleicht als Lehrkraft. Ne? Das machen jetzt ja bestimmt einige. Aber eben auch, ja, dass man da auch ein Verständnis für entwickelt und auch weiß, okay, welche Erwartung kann ich stellen und welche auch nicht?
Genau, da habe ich tatsächlich auch eine Studie zugelesen von Ruhmland und Beckerle. Die ist zwar schon aus 2014, also ich glaube, da ist jetzt auch schon sehr viel passiert in den letzten 10 Jahren, aber die haben über eine Fragebogenstudie über 100 Grundschullehrkräfte befragt, was sie zum Beispiel, wie sie handeln würden mit einem ADHS-Kind. Und es konnten ganz, ganz viele, sehr, sehr viele tolle Handlungsstrategien nennen, aber nur die Hälfte davon wurde als, also wissenschaftlich sozusagen als wirksam eingestuft. Das heißt, letztendlich geht es da auch wieder um Bildung, Bildung, Bildung. Ne? Sich weiterbilden ist es halt super schwer, weil es ja einfach auch sehr, sehr viele, ja, Neurodivergenzen sozusagen und Spektren gibt, sodass man als Lehrkraft da auch viel wissen muss. Aber das lohnt sich eben, sich da wirklich auch intensiv mit zu beschäftigen.
Cool, dass du die Studie noch gefunden
Ja,
hast.
ist mir gerade noch so
Was wäre
eingefallen.
eine Folge ohne eine Studie?
Es ist so. Ja, ich danke dir, dass du wieder
Ja,
so
ich danke
deine Expertise
dir.
eingebracht hast.
War richtig schön mal wieder heute. Ich
Ja,
glaube, wir
fand
haben
ich
es
auch.
nicht verständlich hinbekommen, aber ich gehe davon aus.
Ja, wir haben es also. Auch da kann man wieder tausend, ne, also kann man wieder ganz viele andere Sachen noch zu sagen und wir haben bestimmt auch was vergessen, aber es dient ja auch jetzt wieder dafür, um einfach mal einen kleinen Einblick zu geben. Dann
Dann freue ich mich auf nächstes Mal.
ich mich auch.
Bis dann.
Und bis dann. Tschüss.